Freunde, hab Dank für euer Kommen. Ich habe gestern so eine Art Aufgabe gestellt. Vorweg ein paar Zitate. Es hat dieser Mann Ahmadinejad von Persien doch die Weltöffentlichkeit überrascht. Er hat sich ziemlich undiplomatisch ausgedrückt. Nicht doppelzüngig buchstäblich wie ein Arafat, sondern ganz offen gesagt, was er geplant hat. Zitate von ihm: Israel muss von der Landkarte gelöscht werden. Der Holocaust ist ein Märchen. Eine Welt ohne Zionismus ist erstrebenswert und wird eines Tages Wirklichkeit werden. Das war in Rieders Deutsches, August letzten Jahres, zusammengestellt. Er sagte sinngemäß bei einer anderen Gelegenheit schon, die bloße Anerkennung Israels bedeutet die Niederlage für den Islam. Und dann, nach dieser scharf kritisierten Holocaust-Konferenz in Teheran, Zitat aus Idea Spectrum: Mit Allahs Segen läuft der Countdown für den Zerfall Israels und dies ist der Wunsch aller Nationen der Welt. Der Westen hat dieses Regime Israel erschaffen, jetzt muss er es wieder abschaffen, damit Frieden in der Welt einkehrt. Das älteste außerbiblische Zeugnis, das man kennt von Israel, das ist eine Siegessäule, eine Stele, wie sie genannt wird, die man 1890 in Theben gefunden hat, aus dem Jahre 1210. Man nennt sie die Pharao Merenepta oder nach anderer Lesart Merempta-Stele. Das ist eine Siegessäule und es endet mit einer Verfluchung Israels. Israel ist wüst, es hat keine Nachkommen mehr. Also das älteste außerbiblische Zeugnis, eine Verwünschung Israels. Und dieser Mann hier ganz offen. Und dann hat er im Oktober letzten Jahres noch folgende erstaunliche Rechnung aufgemacht. Und das war in der Zeit abgedruckt, vom 26. Oktober letzten Jahres. Zitat: Der Chef des Iran machte der staunenden Menschheit eine makabre Rechnung auf. Wenn bei einem atomaren Krieg eine Atombombe auf Israel falle, seien endlich alle 5 Millionen Juden auf einen Schlag tot. Also, da sieht man dessen Wünsche, endlich. Wenn aber Israel kurz vorher noch die Raketen für den Gegenschlag abfeuere, werden vielleicht 15 Millionen Araber sterben. Was tut das? Dann haben wir eben 15 Millionen Märtyrer mehr im Himmel. Aber auf der Erde bleiben über 1 Milliarde Muslims am Leben, um die Welt zu erobern. Also der nimmt kein Blatt vor den Mund. Dafür muss man ja dankbar sein, während Arafat für jede Lüge von Arafat 1 Euro, und ich bin ein schwerreicher Mann, buchstäblich doppelzüngig war, Englisch so, Arabisch so gesprochen hat, der sagt es hier ganz offen. Und, liebe Freunde, wir haben fast verblüffend das in der Schrift fast wortgetreu vorausgesagt. Ist jemand fündig geworden? Ich habe ja für die, die gestern Abend anwesend waren, das als Art Hinweis gegeben, wo sich das, was genauso findet, in der Schrift vorausgesagt. Ein Hilferuf des Volkes. Soweit wir die Bibel mithaben, schlagen wir auf Psalm 83, die ersten 4 Verse. Ein Psalm Asafs, also 3 Jahrtausende alt, und da heißt es: Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille. Das ist ja ein nachvollziehbarer Gebetsruf, Gott schweigt. Wir sehen ja die Gottlosigkeit, die Niedertracht, die Perversion immer mehr triumphieren und Gott schweigt. Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille, denn siehe, deine Feinde toben, die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sein, des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Also fast Originalton Ahmadinejad. Der Psalmist schildert dann eine Koalition der Gegner Israels von Vers 5 ab, die sich so nie erfüllt hat, gewisse Vorschattungen, gewisse Dinge waren da auch im Sechstagekrieg erfüllt, von Norden, Süden, Westen, Osten, eine Allianz, die da einmütig gegen Israel aufsteht. Und mit ein Grund, warum ich eben das bringe, ist aufzuzeigen, wie aktuell die Bibel ist. Denn wir leben in einer Zeit, wo man vor dem Koran sich immer mehr verbeugt und die Bibel immer mehr belächelt. Wo man Jesus so behandelt, als hätte er wie Mohammed gelebt und Mohammed so behandelt, als hätte er wie Jesus gelebt. Und man ahnt nicht, wie aktuell die Heilige Schrift ist. Es hängt natürlich auch zusammen mit der Biografie. Es sagt der Helmut Thielicke, 80% der Theologie ist Biografie. Und hier steht ja mein ehemaliger Atheist und ich bin ja durch die biblische Prophetie über das Volk Israel in meinem Atheismus zum Einsturz gekommen, der ich gespottet habe, über die Juden Witze machte und sie für uns regelrecht ein Sprichwort waren. Nie militant, keine Angst. Ich war nie politisch organisiert, mich hat die Wissenschaft viel zu sehr fasziniert, aber man gehörte damals zum guten Ton in Wien, in Österreich, wo ich studiert habe, dass man eben ja, sich irgendwie klug vorkam, wenn man so intellektuell hänselte und regelrecht ein Sprichwort hatten, unsere Sätze, unsere Sprüche, der Grün und der Blau, oder wählt jedermann den Bittermann, wird's bitter dann für jedermann. Und ich lernte ja dann diese jungen Leute von Operation Mobilisation kennen und die haben mich da konfrontiert. Und deretwegen habe ich dann ab und zu in die Bibel reingeschaut und ich werde das nicht vergessen, obwohl Jahrzehnte her, ist es mir in Erinnerung so, als wäre es letzte Woche gewesen. Ich schlug ahnungslos die Bibel auf, kannte sie ja nicht, und da fiel mein Auge auf den Propheten Jeremia, Kapitel 24, Vers 9. Der Prophet, der gelebt hat vor der Zerstreuung Israels ins babylonische Exil, also vor 2500 Jahrtausenden ungefähr, ja, schon mehr fast als das. Und da sagt Gottes Wort von den Juden in Jeremia 24, Vers 9, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat. Da las ich das Jahrtausende vorher geschrieben und in mir war die Frage, also stimmt doch. Kann das Zufall sein? Und ich war ja immer noch Atheist, aber eines hat mir eingeleuchtet, wenn es Prophetie gibt, dann war das für meine Art des Denkens der logische Beweis, dass es eine höhere Intelligenz, dass es Gott geben muss. Und Gott tritt ja genau diesen Beweis an in Jesaja, sozusagen im Contest mit den stummen Götzen. Sie sollen herzutreten und sagen, was danach geschehen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und dass die Juden zerstreut wurden unter alle Völker, das wusste ich von der Geschichte her. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen, das Faszinum der biblischen Prophetie. Und wir leben heute in Zeiten, wo sich Jahrtausende alte Prophezeiungen erfüllen, nur die Leute wissen es nicht. Und den Juden wurde also immer Segen und Fluch vorgelegt und der gewaltigste historisch-prophetische Abschnitt ist 5. Mose 28. Ich habe es ja gestern erwähnt, es gibt so drei Arten biblischer Prophetie. Das größte Wunder der Literaturgeschichte, die messianische Prophetie. Allein als Jesus starb, haben sich über 30 Prophezeiungen erfüllt. Das ist das größte Wunder. Dann die Prophezeiungen für das Volk Israel. Also da kann man jetzt 5. Mose 28 hier diesen Abschnitt hinlegen und daneben die Geschichte aufschlagen. Und dann historische Prophezeiungen. Von Gerichte über Städte, Nationen, Völker. Und die Bibel hat als einziges Buch, merkt euch diesen Satz, die Geschichte nicht zurückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Wenn ich einen Bericht schreiben will über den ersten Golfkrieg, der da also 17. Januar 91, wenn ich mich richtig entsinne, begann, dann muss ich zurückschauen. Nicht weit, aber doch. Wenn ich über den 30er Krieg schreiben möchte, muss ich ein bisschen weiter zurückschauen. Ich will jetzt gar nicht fragen, wann der war. Ich muss in die Vergangenheit schauen. Die Bibel hat als einziges Buch, darin ist sie einmalig, und es gibt kein religiöses Werk irgendwelcher Völker und Religionen, das detaillierte Prophetie enthält, hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht zurückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Und im 5. Mose 28 sind die zwei großen Katastrophen in der Geschichte dieses Volkes vorausgesagt. Die erste und die zweite Zerstreuung. Und den Juden wurde immer wie so ein Modellbeispiel Segen und Fluch vorgelegt. Der Segen, wenn sie gehorchen, der Fluch, wenn sie nicht gehorchen. Was geschieht, damit man in Gottes Wohlgefallen ist? Was geschieht, wenn man gegen Gott rebelliert? Und beim Einzug ins gelobte Land mussten sie vom Berg Garizim den Segen rufen, vom Berg Ebal den Fluch. Und so haben wir in 5. Mose 28 die ersten 14 Verse den Segen und dann den Fluch. Und das ist dann auch immer entsprechend aus Zeitgründen nur zwei Beispiele. 5. Mose 28, Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Und dann 5. Mose 28, Vers 16. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Vers 6. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang. Vers 19, verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht bei deinem Ausgang. Wir haben so eine Konstellation auch im Neuen Testament. Nur in einem einzigen Evangelium, Matthäus, er schreibt für die Juden. Markus schreibt für die Römer, Lukas für die Griechen. Das waren die drei Kulturkreise. Nochmals, Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch. Die Griechen, die suchten ja den idealen Menschen, natürlich im Sichtbaren. Und dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist ja unsere Rechtsprechung geworden, sprich Unrechtsprechung. Der ist so griechisch, dieser Satz, dass man fast den Ursprung gar nicht mehr feststellen kann. Und Johannes schildert Gott. Also nochmal, Matthäus der König, Markus der Knecht, Lukas der Mensch. Seht, welch ein Mensch, und Johannes Gott. Und Matthäus, also die Königsstruktur, die Juden erwarteten den Messias, den König, siehe, dein König kommt, das hatten wir ja gestern. Und ihnen wurde Segen und Fluch vorgelegt. Achtmal die Bergpredigt, selig sind, der Gipfel des Segens. Und dann achtmal die Tempelbergrede, wehe euch. Nur bei Matthäus. Und es entspricht sich. Aus Zeitgründen nur die erste und die letzte Seligpreisung. Erste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen, das Himmelreich ist ihrer. Hier wird es geöffnet. Erste Wehe, Matthäus 23, Vers 13. Wehe euch, Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein, wehret denen, die hinein wollen. Also hier geöffnet, hier verschlossen. Letzte Seligpreisung, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, das Himmelreich ist ihrer. Letzte Wehe, Matthäus 23, Vers 29. Wehe euch, Pharisäer und Schriftgelehrten, die den Propheten Grabmäler bauet und schmücke der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu ihrer Väterzeiten gewesen, wären wir nicht schuldig geworden an ihrem Blut. So gebt euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben. Das ist für mich wörtlich Rom. Hat erst die Leute verheizt oder gegrillt, je nach Windrichtung, und dann heilig gesprochen. Berühmtestes Beispiel Jeanne d'Arc. Also hier die Verfolgten, hier die Verfolger. Also wir sehen hier einfach göttliche Weisheit. Und die meisten Frommen wissen nicht, welche Schätze sie in der Bibel haben. Und wir leben in einer Zeit, wo man alle möglichen außerbiblischen Offenbarungen in Form von Träumen, Visionen, Gesichten und so weiter hinzunimmt und sich damit besonders bereichert fühlt. Und hierin bin ich Lutheraner. Luther sagte, Leute, die Träumen, Visionen suchen, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben und wissen überhaupt nicht, welche Schätze sie im Worte Gottes haben. Und das war der Segen der Reformation, die Schrift allein. Weil das wussten sie, wohin das führt, wenn man neben der Bibel andere Offenbarungen auch noch duldet, wie es ja heute übrig ist. Und wir leben im Zeitalter dieser neunten Seligpreisung. Selig sind, die alles tolerieren, sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen und man lässt eben heute alles stehen und so weiter und so fort. Und wie sehr, das ist jetzt, mache ich hier eine Klammer auf, dieses Denken uns erfasst hat, das hat mir einigermaßen neu gedämmert, als da dieser Weltjugendtag war in Köln, als Nachfolge von dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. Kam er dann unser deutscher Papst. Ihr wisst ja, Josef Ratzinger, die Journalisten nennen ihn Paparazzi, liebevoll. Und da war eine Idee abgedruckt, ein Beitrag von evangelikalen Jugendlichen, die bei diesem katholischen Weltjugendtag dabei waren. Und da waren so 5 Zeugnisse. Und bis auf einen war der Grundtenor, das war so schön, die Gemeinschaft, die schönen Lieder, ihre Liebe zu Jesus. Ja, das mit dem Fegefeuer Maria, das sehe ich zwar anders. Paparazzi hat ja all denen, die da ernsten Herzens damit teilnehmen, einen völligen Ablass im Fegefeuer versprochen. Es hat sich also gar nichts seit der Reformation geändert. Ja, und wie gesagt, das mit der Marien- und Fegefeuer, das sehe ich anders, aber das lasse ich stehen. Das ist das Denken der postmodernen, auch evangelikalen Generation. Wir hätten da gesagt, Moment einmal, das stimmt doch nicht. Irgendwas beißt sich da, das ist vorbei. Also von da hätte Paulus den Galaterbrief anders schreiben müssen. Ihr lieben Galater, wir haben so viel gemeinsam. Ihr glaubt an die Jungferngeburt, an die Menschwerdung Jesu, an die Göttlichkeit, an die Auferstehung, an die Himmelfahrt. Ja, das mit der Beschneidung, das sehe ich zwar anders, aber ich lasse das stehen. Nein, sagt Paulus, weil ihr die Beschneidung angefügt habt, habt ihr das ganze Evangelium verraten und seid unter den Anathema Esto. Ihr seid verflucht. Aber so denkt heute keiner mehr. Nein, lieber Paparazzi, weil du das Fegefeuer angehängt hast, hast du das ganze Evangelium verraten und stehst unter dem Fluch des Paulus. War eigentlich aber nicht mein Thema. Bin ich dahin geraten? Gut, zurück zu Israel. Die beiden großen Katastrophen Israels, zurück zu Gottes Wort, sind da vorausgesagt, Vers 36 die erste Wegführung und Vers 64 die zweite. 5. Mose 28, Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst den anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und als Israel ins babylonische Exil geführt wurde, und das war ein Volk, hatte es noch einen König. Zedekia, der letzte König Jerusalems. Und dann steigern sich ja diese Gerichte. Und Vers 64, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Und da steht nicht, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter alle Völker zerstreuen. Denn als Israel im Jahre 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut wurde, hatte es keinen König mehr. Der wahre König der Juden, Jesus von Nazareth, war eine Generation vorher verworfen worden. Und der Herr sagt zu denen, die ihn beklagten, ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern über euch selbst und eure Kinder. Denn wenn man das am grünen Holze tut, was wird am dürren werden? Und das ist ja tragisch. Pilatus hat 6-mal versucht, Jesus frei zu bekommen. Und zum Schluss fragt er, soll ich euren König kreuzigen? Man hat einen König vielleicht enthauptet, aber doch nicht gekreuzigt. Die grauenhafteste, die schlimmste, die furchtbarste, die schmerzhafteste Hinrichtungsart. Ein römischer Bürger dürfte ja nicht gekreuzigt werden. Dann rufen die Hohepriester, Johannes 19, 15. Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Mit anderen Worten, wir sind genauso wie die Welt. Das Volk, das sich gerühmt hat, dass Gott ihr König ist. Das Volk, das gegen die Römer Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmt. In der Konfrontation mit dem wahren Gott, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Wir machen es genauso wie die Welt. So wie heute die Christenheit. Was die Welt hat, machen wir auch. Und da heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, um ihn zu kreuzigen. Dann war es vorbei und dann hat sie Gott sichtbar mit dieser Welt gleichgemacht, herausgerissen. Da gab es kein auserwähltes Volk mehr und keine sichtbaren Grenzen. Vorbei mit dem verheißenen Land, zerstreut unter alle Völker. Das sind so eindrückliche Lektionen. Das ist unheimlich. Wie Gott in Hesekiel 5,15 sagt, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Gott zeigt an Israel, was passiert, wenn man ihn verwirft. Liebe Freunde, sehr aktuell. Denn wir machen inzwischen mit deutscher Gründlichkeit alles, um ins Gericht Gottes zu kommen. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Zurück zu 5. Mose 28, Vers 64. Du wirst in jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre, und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre, vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und genauso ist es gekommen. Es ist unwahrscheinlich eindrücklich. Das ist fast das Credo des unerlösten Menschen, Furcht. Morgens werde ich sagen, ach, dass es Abend wäre, und abends wird man sagen, ach, dass es Morgen wäre. Und würde die chemische Industrie, die Tablettenindustrie, die Produktion von solch Beruhigungsmitteln und dergleichen einstellen, es würde unsere ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Die Manager und so weiter, sie laufen fast nur noch über chemische Impulse und Stimulantien und Beruhigungstabletten. Eine Gesellschaft geprägt von Angst. Und dazwischen stehen ja auch noch Sätze. Ich habe da jetzt diese zwei großen Ereignisse der Zerstreuung herausgegriffen. Du wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen müssen. In deinen Händen wird keine Kraft sein. Niemand wird dir helfen. Die jungen Israelis fragen heute, wieso hat unsere Zahal, die Armee, gilt ja als die viertbeste der Welt, obwohl seit dem letzten Libanon-Krieg ist das Image etwas angeschlagen. Damals unter Hitler den Juden nicht geholfen. Sie können sich nicht vorstellen, was die Propheten vorausgesagt haben. Niemand wird dir helfen. Hat sie auch niemand haben wollen. Mit einem Mädchen wirst du dich verloben, ein anderer wird es sich nehmen. Gehört ja heute zum guten Ton. Symptome des Fluchs. Und dazu sage ich jetzt gar nicht mehr, ich lese nur diesen Satz vor. Der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer heruntersinken. Also das ist schon aktuell. Und liebe Freunde, wir denken jetzt natürlich an den Holocaust oder an die Pogrome, ein russisches Wort, heißt Zerstörung, wo Tag und Nacht sich fürchten müssen. Aber angenommen, als am 12. Juli letzten Jahres der zweite Libanonkrieg begann und wir hätten im Norden Israels gelebt, gewohnt, dann wäre es uns doch genauso gegangen. Da gingen ja pro Tag 100 Katyusha-Raketen von der Südgrenze Libanons Richtung Israel los. Und man musste zittern und bangen und wusste nicht, wann schlägt sie wieder ein. Tag und Nacht wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Und wir nehmen es als selbstverständlich, mich eingeschlossen, dass wenn wir am Abend ins Bett gehen und die Decke über uns ziehen, dass wir da nicht Angst haben müssen, dass eine Rakete einschlägt. Und es ist eigentlich die Gnade Gottes und überhaupt nicht selbstverständlich. Und das erzählte Rainer Schmidt, der in Jerusalem akkreditierte Journalist, er kennt ein Ehepaar aus Zederot, das ist diese Stadt in der Nähe des Gazastreifens, wo seit dem Abzug von letzten Jahr Israels aus dem Gazastreifen die ständig ihre Kassam-Raketen losschickten. Das ist für sie nur ein Ausdruck der Schwäche, und jetzt haben wir wieder mehr Quadratmeter hinzugewonnen. Und dann sagten diese Eltern, wenn unsere Kinder diese gewisse Geräusche und Sirenen, der wird schreckensbleich, er fängt den ganzen Leib an zu zittern. Und man hat sich ja dann überhastet aus dem Libanon abgezogen. Israel hat ja ständig Land weitergegeben, um endlich Frieden zu haben. Hat ja lang genug Zerstreuung. Im Jahre 2000 abgezogen, viel zu ungeplant, überhastet. Die UNO hat versprochen, in der Resolution 1559, dass die Hisbollah entwaffnet wird. So dachten die Bewohner zwischen Betula und Eilat, also dem Norden und dem Süden, dass es nun mit den Angriffen der Hisbollah vorbei sei. Doch es hat sich nichts geändert. Die Feindschaft und der Hass dauert an und der jüdische Staat wird erneut aus der Zedernrepublik angegriffen. Schlimmer als je zuvor. Naim Qasim, einer der Führer der Hisbollah, antwortete am 16. Juli 2005 gegenüber der deutschen Wochenzeitung Die Zeit auf die Frage, ob ein Friedensvertrag des Libanon oder der Palästinenser mit Israel die Hisbollah versöhnen könne. Antwort: Auch in 100 Jahren wird Israel Existenz noch illegal sein. Da kann der Unsicherheitsrat, ich nenne den UN-Sicherheitsrat immer den Unsicherheitsrat, der kann tagen, so viel er will. Gott sagt, ich mache Jerusalem zum Lasten für alle Völker. Und da stößt man einfach an seine Grenze. Da ließen sich noch so interessante Dinge sagen. Und ich habe noch so viel da vorbereitet, ihr lieben Freunde. Also ich muss jetzt weitergehen. Seht, ich bin mit der ersten Phase der Einleitung allmählich im Sinkflug begriffen. Ihr wisst ja, mein Schlüsselvers nachzulesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7, da Paulus die Rede bis in Mitternacht hinzog. Ja, fiel Eutychus aus dem Fenster. Also wir haben noch etwas Zeit bis Mitternacht. Das ist apostolisch, seht ihr. Wir sollen hier vielleicht noch zu dem, was ich vorhin sagte, lege euch vor Segen oder Fluch, 5. Mose 30, Vers 19. Da sagt dann Mose in diesem Lied des Moses einen großen abschiedsprophetischen Blick von Kapitel 27 bis 32 von 5. Mose. Das ist ja parallel zu der 5. großen Rede Jesu in Matthäus, die Abschiedsrede, die Ölbergrede. Ich lege euch vor, Leben oder Tod, Segen oder Fluch, damit du das Leben erwähnst. Und Israel hat sich dagegen entschieden. Das sagen wir jetzt nicht von oben herab. Schon gar nicht als die Besseren. Durch ihren Fall ist den Heiden der Reichtum widerfahren. Und Petrus muss ihnen sagen, ihr aber habt den Heiligen Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Barabbas. Und sie haben die Mörder in tausendfacher Gestalt bekommen. Und allein was heute geschieht, liebe Freunde, da sieht man, wie unser Herr immer mehr verworfen wird und man bittet um die Henker. Schmeißt ihnen Nobelpreise hinterher des Friedens. Sind nichts anderes als blutbesudelte Massenmörder. Gericht Gottes. Endzeitliche Verblödung. Einen Vers müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das ist eine ganz erstaunliche Prophetie. Also ich sage ja so viel und ihr kennt ja meinen Satz, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Aber das ist schon faszinierend und die Leute wissen nicht, was sie da haben und dann laufen sie irgendwelchen Weissagungen hinterher und wissen nicht den Reichtum, die Schätze des Wortes Gottes. Hosea Kapitel 3, der Prophet lebte vor 2800 Jahren. Da stehen ja auch Sätze, da denkt man, das ist vorgestern geschrieben worden. Schaut, sie haben sich der Schwelgerei und Hurerei ergeben, ihre Schamlosen haben Lust an der Schande. Hosea, 2800 Jahre her. Ja, wenn es eine Generation gibt, von der man sagen kann, sie hat Lust an der Schande, ist es wohl unsere, nichts Neues unter der Sonne. Ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen, ihren Gott kennen sie nicht. Hosea. Aber jetzt zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Hosea Kapitel 3, Vers 4. Schaut, da steht eine erstaunliche Prophetie. Denn lange Zeit, Hosea 3, Vers 4, werden die Kinder Israel ohne König sein, ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod, das heißt Priesterrock und ohne Hausgott. Lange Zeit. Liebe Freunde, wenn die Bibel sagt, lange Zeit, wenn Gott sagt, ich will es eilends ausrichten, dann dauert es gewöhnlich Jahrzehnte. Wenn Gott sagt, lange Zeit, dann sind es Jahrtausende. Du wirst kommen auf die Berge Israel, sagt der Prophet Ezekiel, die lange Zeit Wüste gelegen sind und sie lange ungefähr spätestens nach dem zweiten jüdischen Krieg Jahrtausende Wüste. Und es gibt Leute, die unterstellen unserem Herrn, dass er nicht gewusst habe, dass es so lange dauern wird und zu seinen Zeiten würde das Reich Gottes oder in unmittelbarer Zukunft aufgerichtet werden. Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, da der Bräutigam lange ausblieb. Er wusste es. Ohne König, der letzte König, haben wir ihn schon erwähnt, Zedekia. Also schon 2500 Jahrtausend ist Israel ohne König. Ohne Obere, wer ist der Oberste des Volkes oder war es der Hohepriester? Vorbei. Ohne Opfer. Das Judentum ist die einzige Religion, die nicht opfern kann, kein Priestertum hat. Denn der Gott der Bibel ist nicht liberal. Die Juden dürfen nur an einer einzigen Stelle opfern. Und das war dieser Tempelberg, der Berg Moria, der zweimal in der Bibel erwähnt wird, ist uns zum Teil bekannt. 1. Mose 22, da sagt Gott zu Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere mir auf dem Berge Moria, in dem Land, das ich dir zeigen werde. Und dann wird er noch einmal erwähnt in 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, und Salomo begann, den Tempel des Herrn zu bauen, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Und dieser Berg Moria, der hat 3 Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Und ungefähr 2 Jahrtausende nach Abraham und jetzt 2 Jahrtausende ungefähr zurück, da stand auf einem Ausläufer dieses Tempelberges mit seinem Brandopferaltar, wo die Juden opferten, ein Kreuz. Und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegnimmt. Liebe Freunde, es heißt in Psalm 53, Vers 6, die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Klimakatastrophe, Klimaschutz, Kohlendioxid, was ist? Nein, das, was uns zerstört, ist die Sünde. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegnimmt. Und das ist das Wichtigste. Hier stand die Stellvertretung, fand dort statt. Er hat ein anderer für dich und mich bezahlt. Und ich glaube, dass das Blut Jesu ausreicht, die Sünden von 6 Milliarden Menschen zu tilgen, wenn sie Buße tun. Und zu dem lebendigen Gott zurückkehren, in Sack und Asche. Und bekennen, wir haben gesündigt. Ähnlich wie der verlorene Sohn. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und da gerät der Himmel in Bewegung. Das ist das einzige Mal, wo es heißt, der Vater läuft. Da eilt uns Gott entgegen. Da begegnen wir dem lebendigen Gott. Am Kreuz von Golgatha erkennt der Mensch, was Gott für ihn getan hat und wie er in Gottes Augen aussieht. Dann begann der erste jüdische Krieg gegen die Römer im Jahre 66 nach Christus und dann ging im Jahre 70 nach Christus der Tempel in Flammen auf. Am genau gleichen Tag, nicht am selben, ihr kennt den Unterschied. Das hat allerdings die Rechtschreibreform unserer hochgelobten 1860er auch eingeebnet. Ich habe am gleichen Tag wie Helmut Schmidt Geburtstag, aber nicht am selben Tag, sonst wäre ich 88 Jahre alt. Also am genau gleichen Tag wie unter Salomo, 586 vor Christus, der Tempel in Flammen aufging, am 9. Tag des Monats Av, Tisha B'Av, ein Unglückstag in der Geschichte der Juden, ging Jahrhunderte danach, das war damals der 30. August, 70 nach Christus, der Tempel des Herodes in Flammen auf. Der Brandopfer da wurde zerstört und jetzt können sie nicht mehr opfern. Und dann begann 636 nach Christus der Arabersturm. Das heißt Folgendes. Es begann dann nochmal ein Krieg der Juden gegen die Römer, viel besser vorbereitet unter ihren falschen Messias Simon bar Kochba. Die Römer hatten ungeheure Verluste, sodass der übliche Satz Caesar et militia bene, also dem Kaiser und dem Heer geht es gut, weggelassen werden musste. Und sie hatten dann so die Schnauze voll von der Rebellions- und Aufstandsfreudigkeit der Juden, dass sie Jerusalem geschleift haben, umbenannt haben in Aelia Capitolina, den Juden bei Todesstrafe verboten, sich dort anzusiedeln, nachforschen lassen, wer waren die Todfeinde der Juden, wer waren die Todfeinde Israels. Ergebnis, die Philister, und haben umbenannt Israel in Pelishtim, Palästina, Philisterland. Und dort, wo der Tempel Jahwe stand, stand ein Tempel der Venus und des Jupiters. Dann kam 636 der Arabersturm, 638 wurde Jerusalem erobert von den Moslems und seit 691 steht dort, wo der Tempel Jahwe stand, der Felsenturm, die Oma-Moschee. Und es ist ein Rätsel, warum die gebaut wurde, denn sie ist keine Moschee. Sie dient nicht der Anbetung, das ist der El-Aqsa, gleich daneben. Und wenn die Juden jetzt opfern wollten, dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Ihr könnt euch ja vorstellen, was da los ist, ja? Als sie nur versuchten, da dieses Mugrabitor da zu erneuern, das ist außerhalb des Tempelanlage, raufstand und die Juden wollen uns wieder unsere Städten zum Einsturz bringen. Wenn die da oben anmarschierten, wir wollen opfern, dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Und liebe Freunde, das ist eine verblüffende Prophetie. Das sagt die Schrift voraus, hier wird eine Kraft sein, die verhindern wird, dass Israel opfern kann. Und der Grund ist ja bekannt, das wahre Opfer, Jesus von Nazareth, ist ja gekommen. Ohne Hausgott tatsächlich, nach dem babylonischen Exil, waren die Juden kuriert vom Götzendienst und haben seit 2500 Jahrtausenden eigentlich damit nichts mehr zu tun. Und schaut, wenn sich das so erfüllt hat, dann ist es ja nach allen logischen Denkgesetzen anzunehmen, dass auch der nächste Vers sich erfüllen wird. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn und ihren Gott und ihren König David suchen. Die, die jetzt ohne König sind, den Messias, den sie verworfen haben, das ist ja der Sohn Davids. Und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Also wir leben schon in interessanten Zeiten. Ich möchte Folgendes noch aufgreifen, den Propheten Hesekiel. Das ist ja nur ein ganz kleiner Prophet mit 48 Kapiteln, nicht? Einzugtempo durch. Nein, Hesekiel 35, die ewige Feindschaft Juden-Araber. Und hier Edom als Repräsentant für die Araber, dieser Bruderzwist, der rational nicht zu erklären ist. Da heißt es in Vers 5, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Kinder Israel und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zu Ende führte. Und Vers 10, weil du sprachst, diese beiden Völker, also Israel und Juda, mit ihren beiden Ländern müssen mein werden und wir wollen sie in Besitz nehmen. Also das ist ja wörtlich fast Hamas oder Hisbollah, obgleich der Herr dort wohnt. Und liebe Freunde, inzwischen hat die Hisbollah unter den Schirm der UNO aufgerüstet, Nachschub angehäuft, wie noch nie zuvor, und steht besser gerüstet da als vor dem zweiten Libanonkrieg, der am 12. Juli eben letzten Jahres begann, unter den Augen der UNO. Und keiner redet in Israel von einem Konjunktiv, einer Möglichkeitsform eines weiteren Krieges, Auseinandersetzung mit der Hisbollah und dann wahrscheinlich auch Syrien. Es ist nur die Frage, wann. Aber dass da eine Lunte brennt, das ist denn allen klar. Weil du sprachst, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern müssen mein werden und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du in ihnen gehandelt hast, in deinem Hass. Und will mich an ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Liebe Freunde, ist jetzt einige Jahre her. Ich wohne ja in der Nähe von Wetzlar, kam da ins Medienhaus, wo IDEA und auch die PRO, der KEP, der Konferenz evangelikaler Publizisten, hergestellt wird. Da sagte mir der damalige Schriftleiter, der Christoph Zörb, Alexander, verträgst du schlimme Bilder? Ja, wieso? Und da war Folgendes passiert. Das war ja so ein Patchwork, wie heißt das auf Deutsch? Ein Fleckerlteppich oder so ähnlich, muss ein Flickwerk, so, ja, das ist das deutsche Wort. So ein Patchwork, diese palästinensische Autonomiebehörde mit ihren verwalteten Bezirken. Und da waren zwei Reservisten und die sind anstatt rechts abzubiegen, links gefahren oder umgekehrt. Und kamen direkt in die Hände der Palästinenser und die haben sie unter dem Gejohle der umstehenden Bevölkerung gelyncht und aus dem Fenster rausgeschmissen. Und dann hat die Zahal, die israelische Armee, diese Bilder ins Internet gestellt. Und dann hat er mir die gezeigt. Und dann sah man diese Gesichter und die waren zermatscht worden. Und da kamen mir diese Sätze in den Sinn. Zorn, Leidenschaft, Hass. Es hat dann die israelische Armee diese Bilder wieder rausgenommen. Dann hätte sie drinnen stehen lassen. Dann hätte auch der dümmste Gutmensch und Friedensaktivist, er kennt ja die Definition eines Pazifisten, ein Pazifist kämpft gegen alle, ausgenommen seine Feinde. Da hätte auch der naivste, gutgläubigste Gutmensch erkannt, nee, hier gibt es keinen Frieden. Und für die ist es eine religiöse Pflicht, uns auszutilgen. Wie sie Ahmadinejad ganz offen gesagt. Hesekiel 36, die Wiederherstehung des Landes, und Hesekiel 37, die Wiederherstellung des Volkes. Also Hesekiel 35, ewige Feindschaft Juden-Araber. Hesekiel 36, Wiederherstehung des Landes, du wirst kommen auf die Berge Israels. Lange Zeit wüst, sie werden wieder grün und blühen. Und Hesekiel 37, die berühmte Vision von den Totengebeinen. Und Gott zeigt an Israel, dass er Tote lebendig machen kann. Dann hätte man vor wenigen Jahrzehnten gesagt, dieses Volk wird eine Zukunft haben. Womöglich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte man sagen müssen, du deine Augen auf, gebrauch deinen Verstand, keine Hoffnung. Totengebeine, buchstäblich, so sahen ja diese Gerippe aus, als sie aus den KZs rauskamen. Und natürlich, Gott hat es bewiesen an der Auferstehung unseres Herrn. Und da muss der Prophet weiß sagen, er sieht das Feld angefüllt mit Totengebeinen und er sagt, das ist das ganze Haus Israel. Meinst du, dass sie wieder lebendig werden können? Die Antwort des Propheten, ja, du weißt es. Und dann weiß, sagt er, und dann hört er ein Rauschen. Dann rücken diese Gebeine zusammen. Und ich sah, und es rauschte, und es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Vers 7. Hesekiel 37, Vers 8, und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und genau da stehen wir heilsgeschichtlich. Israel, das zerstreut war, der Feigenbaum, der verflucht wurde, verdorrt bis auf die Wurzel, der in der Wiederkunftsrede unseres Herrn Matthäus 24, Vers 32 vorausgesagt wird, dass er wieder grünen und blühen wird, keine Frucht bringt. Nach wie vor lehnt Israel den Messias ab, den wahren jedenfalls. Israel, das zerstreut war, überhaupt nicht existent war. 400 Jahre lang war dieses Land von 1517 bis 1917 unter osmanischer, türkischer Herrschaft, ist militärisch, völkisch, politisch, wirtschaftlich wieder da. Aber es ist unerlöst. Der Odem ist nicht in ihnen. Und bei aller Sympathie und Liebe für Israel, die wir haben mögen, es ist ein unerlöstes Volk, es gehört auch zu den 10 führenden Ländern in Sachen Sklavenhandel, besonders in Sachen sexuellen Missbrauchs. Und die Schwulenparade, die im August letzten Jahres in Jerusalem stattfinden sollte, wurde ja nur wegen des Libanonkriegs abgesagt. Und ihr wisst, die ganzen Korruptionsaffären bis in die höchsten Ränge und Erschütterungen und so weiter. Es ist unerlöst, der Odem ist nicht in ihnen. Das ist eine der 8 Voraussagungen im Alten Testament über die Ausgießung des Geistes über das Haus Israel. Das ist auch die zweite Erfüllung von Joel. Das ist nicht die Gemeinde, wie die Schwärmer meinen, es ist Israel. Und jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, haben die das verdient? Dass Gott sie zurückholt. Und es gibt ja eine starke Strömung in der Christenheit, die hat ein schreckliches Wort, Substitutionstheologie, also die Stellvertreter- oder Entsetzungs- oder Ersetzungstheologie. Die Gemeinde hat Israel abgelöst. Die Flüche kriegt Israel alle wörtlich, die Segnungen vergeistlichen wir für die Gemeinde. Also sehr großzügiger Umgang mit dem Worte Gottes. Obwohl Gott sagt gleich nach 5. Mose 28, Kapitel 30, Vers 4, wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärest, wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort zurückholen. Und in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Das wird dann alles irgendwie vergeistlicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vor 100 Jahren sagte, also Wie soll da wieder ein Volk erstehen? Als Mark Twain, selber Jude, Palästina besucht hat, da ist er stundenlang geritten, hat einen Beduinen getroffen. Hätte man ihm gesagt, hier werden einmal Millionen Menschen sich versammeln, das wäre nicht vorstellbar gewesen. Heute waren wir überhaupt nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen. Vor unseren Augen wird Jerusalem zum Lasten für alle Völker und diskutieren unsere Theologen und fragen, hat das nur eine politische oder auch eine heilsgeschichtliche Dimension? Also man ist fassungslos. Ich jedenfalls, obwohl das sind oft ganz liebe und brillante Leute. Und jetzt kann man fragen, haben die Juden es verdient, dass sie Gott zurückholt? Ausdrücklich sage ich hier nein. Aber das hängt zusammen mit der Treue Gottes. 1. Mose 15. Da haben wir den Verheißungsbund Gottes mit Abraham, der damals noch Abraham hieß, wo es um das Land Israel geht. 1. Mose 15, Vers 7. Ich bin der Herr, dein Gott. Vers 9, er sprach zu ihm, also Abraham fragt dann, Vers 8, Herr, mein Gott, woran soll ich es merken, dass ich es besitzen werde, dieses Land? Er sprach, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilt er nicht. Also man hat so eine Gasse gebildet von zerteilten Tieren und man hat durch archäologische Funde und Ausgrabungen festgestellt, tatsächlich, das war in der antiken Welt die damalige Form eines feierlichen Bundesschlusses zwischen Parteiungen, zwischen Familienoberhäuptern, zwischen Landes-, Stadtfürsten, zwischen Königen. Und wenn man da selber involviert war, dann hat man die Sache schon ernster genommen. Da musste man unschuldige Tiere zerstückeln. Das hat einen schon irgendwie mitgenommen, diese Gasse bilden. Und damit hat man allen Ernstes gezeigt, wenn du diesen Bund brichst oder ich diesen Bund breche, dann darf ich mit dir so umgehen wie mit diesen Opfertieren. Dich in der Mitte zerreißen, wie es ja Israel passiert ist. Und liebe Freunde, der Ehebund ist in Gottes Augen keine leichtfertige Angelegenheit. Der ist sehr schwerwiegend. Den kann man nicht einfach so wie heute üblich wieder wegblasen. Und schaut, wir haben einen Hinweis auf genau diesen Sachverhalt in Jeremia 34, Vers 18. Jeremia 34, Vers 18. Ich will die Leute, Jeremia 34, 18, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücken geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Und da war Folgendes passiert, die Babylonier und der Nebukadnezar waren vor den Toren Jerusalems. Da bekamen die das Flattern. So wie ein Mensch, der da fröhlich in den Tag hineinlebt, sich nicht um Gott kümmert, auf einmal Diagnose, wie es jetzt dieser Maler Immendörfer hatte, ALS, also amyotrophe Lateralsklerose oder Krebs oder Multiple Sklerose, MS oder was auch immer. Dann ist das ein Schock. Und dann haben sie feierlich ihren Bund mit Gott erneuert. Und haben so feierlich gemeint, dass sie gesagt haben, lieber Gott, wir meinen es wirklich ernst. Und haben dann noch das Kalb zerstückelt. Und dann fiel Pharao Necho von Ägypten kommend in Israel ein. Da zog Nebukadnezar seine Truppen von Jerusalem ab. Auf einmal waren die Babylonier verschwunden. Und da haben sie diesen Bund mit Gott wieder vergessen und die Sklaven, die sie freigelassen haben, wieder zurückgeholt. Und dann kam Nebukadnezar wieder. Und dann wurde Jerusalem zerstört und die Juden weggeführt und zerrissen. Und da wurde noch ein jüdischer Statthalter eingesetzt namens Gedalia und der wurde dann auch ermordet und der Überrest auch noch zerstreut. Also das war die damalige Form eines feierlichen Bundesschlusses. Und jetzt schau, zurück zu 1. Mose 15. Abraham, wie er damals noch hieß, hat das zerteilt. Dann kommt diese Nacht über ihn. Er fällt in einen tiefen Schlaf. Vers 17, als nun die Sonne untergegangen ist, finst geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Das ist jetzt die Gegenwart Gottes, die Schechina-Herrlichkeit, die geht durch diese Bundesstraße. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben, von den Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und liebe Freunde, jetzt kommt's. Abraham ist nicht hindurchgegangen. Dieser Bund wurde einseitig geschlossen. Und wenn man einen Bund einseitig geschlossen hat, hat man damit bezeugt, ich halte ihn, auch wenn die andere Seite ihn bricht. Ist ein Verheißungsbund. Das ist der Grund, warum sie Gott nicht loslässt. Das ist der Grund, warum man sie zurückholt. Und der Golgatha-Bund ist bis zu einem gewissen Grad auch ein einseitiger Verheißungsbund. Sind wir untreu, sagt die Bibel, bleibt er doch treu. Das ist unsere Rettung. Würde Gott so mit uns handeln, wie wir es verdient hätten, da wäre niemand mehr da. Also das ist das hohe Lied der Gnade Gottes. Und für mich sind das wunderbare Zusammenhänge vor unseren Augen. Rücken diese toten Gebeine zusammen. Und wir wissen nicht, in welcher heilsgeschichtlichen Situation wir uns jetzt befinden, wie lange es noch geht. Und ich schließe ab mit dem Zeugnis eines Juden, aufgewachsen in der Synagoge, kannte die Schriften der Propheten, des Mose in der Originalsprache von Kindesbeinen an. Und dann ist ihm aufgefallen, wie oft da das Blut erwähnt wird. Und dann steht ja nicht in 2. Mose 12, wo ich jemanden sehe in der Synagoge fasten und beten, dann will ich vorübergehen, das heißt ja Passa, überspringen, sondern wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Wo ist das Blut? Fragt er seine Lehrer. Ja, sagten einige, Gott ist mit unserem Volk sehr böse und wir müssen jetzt viel beten und fasten, damit wir ihm wieder wohlgefällig werden. Andere versuchten auszuweichen. Er fragte manchen Rabbiner, die haben sich ja auch eine Erklärung festgelegt, denn sie wissen ja, dass seit bald 2 Jahrtausenden sie nicht mehr opfern können. Und dann zitieren sie Hosea 6, Vers 6, wo es heißt, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer. Also wir tun jetzt Werke der Barmherzigkeit, gute Werke und können damit irgendwie den Opferanspruch Gottes erfüllen, aber das ist der Fluch aller Religionen, da gibt es keine Gewissheit. Und diese Frage hat ihn umgetrieben jahrelang. Ich glaube, es war ungefähr 15 Jahre. Und dann ist er eben Jahrzehnte danach in Istanbul, also ehemaligen Konstantinopel, und da sieht er eine Überschrift, jüdische Versammlung. Und da geht er hinein. Aber es war eine jüdische Versammlung messianischer Juden, also von Juden, die an Jesus als Messias glauben. Und als er da eintritt, hört er als ersten Satz, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das saß. Er holt sich ein neues Testament. Er beginnt zu lesen. Jesus ist der Messias. Er ist es, den er gesucht hat. Und jetzt weiß er, dass er Vergebung seiner Sünden hat. Wie viel mehr werden wir gerecht werden, nachdem wir durch sein Blut gereinigt worden sind. Und so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das Wichtigste. Liebe Freunde, wenn sich die biblische Prophetie derartig akkurat erfüllt, dann wird sich natürlich das größte Ereignis noch erfüllen. Unser Herr wird wiederkommen. Das Menschensohn wird kommen in seiner Stunde, da es nicht meint. Und dann ist dann die Frage nicht, ob ich gesund bin oder nicht, arm oder reich, sondern bin ich angenommen oder bin ich verworfen? Das ist das Wichtigste. Und diese Frage beantwortet nicht mir, sondern euch selber, wenn der Herr heute wieder käme. Wo bin ich denn? Bin ich da außen vor? Oder bin ich dabei? Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Blut ausreicht, auch für meine große Schuld, der barmherzige Gott, dass du unseren Schuldbrief getilgt hast. Und wie du dich hast finden lassen von denen, die dich suchten, die diese Frage umtrieb: Was geschieht mit meiner Schuld? Wir wissen von Luthers ihn bewegende Frage, die ihn schlaflose Nächte gekostet hat: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und was hat dies nicht alles angestoßen, dass dieser Mann Frieden finden durfte? Wir danken dir für dein vollbrachtes Werk. Und Herr, wir, die wir verwöhnt worden sind, womöglich das Evangelium von Kindesbeinen gehört haben, gib, dass wir nicht auf diese billige Gnade hoffen, die Sünde rechtfertigt, sondern neu erkennen, es ist eine teure Gnade, die den Sünder rechtfertigt und dich das Blut deines Sohnes gekostet hat. Herr, hab Dank, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist und dass wir dir glauben dürfen, noch auch von all diesen Fakten, von der Verlässlichkeit, der Genauigkeit deines Wortes: Du machst Sünder selig. Du bist auferstanden. Du hast diesen Rollentausch vollzogen. Und dein Blut reinigt von aller Schuld und Sünde. Amen.